Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freuden macht, Jesulein, komm herein, leucht in meines Herzens Schrein. So schrieb es der Barockdichter Angelus Silesius 1657 in seinem Buch Heilige Seelenlust oder geistliche Hirtenlieder. Wir können uns das ja gar nicht mehr so richtig vorstellen, was Licht ist, weil wir die Dunkelheit verlernt haben. Vor allem in den Städten wird es niemals richtig dunkel, alles wird ausgeleuchtet. Und ob die ganze funkelnde Reklame irgendeinen Bezug zum Licht der Aufklärung hat, darf bezweifelt werden. Aber im 17. Jahrhundert, in der Zeit von Schütz, gab es noch diese Dunkelheit. Und umso heller leuchtete dann das Licht, bot Wärme und Sicherheit und war jener sprichwörtliche Hoffnungsschimmer. Schließlich lagen, als Angelus Silesius das Gedicht schrieb, 30 Jahre Krieg in Europa hinter den Menschen. Und die Nachkriegszeit war sicherlich nicht minder kräftezehrend. Licht, Funkeln, Leuchten, Farben, das müssen wir uns als aufsehenerregende Ereignisse vorstellen, verbunden mit ganz starken Gefühlen. Und das führt dann eben zu Heinrich Schütz und zu seiner Weihnachtshistorie. Denn dieses ikonische Werk ist ein musikgewordenes Farbenspiel, ein Klangleuchten erster Güte. Folgen Sie mir hinein in dieses so ferne 17. Jahrhundert und hinein in dieses und die weiteren Werke des Konzertes mit dem Dresdner Kammerchor, wunderbaren Solistinnen und Solisten und Hans-Christoph Rademann. Man könnte sich den Kompositionen der Advents- und Weihnachtszeit von Heinrich Schütz einmal nähern, indem man mit Schütz einen zugegebenermaßen frei ausgedachten Spaziergang durch die Dresdner Altstadt macht. An einem Dezemberabend in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die freie Zeit ist für Schütz rar gesät, denn schließlich sind zahlreiche musikalische Aufgaben am Dresdner Hof zu erfüllen. Aber an diesem Abend kann er einmal durch jene Stadt streifen, die nun schon mehrere Jahrzehnte sein Lebensmittelpunkt ist. Es duftet nach Bratäpfeln und Gebäck. Hier und da sieht man die in dieser Zeit noch junge Mode, Weihnachtsbäume mit Kerzen zu schmücken. Seit mehr als 200 Jahren lockt der Striezelmarkt. Und auch an den Dresdner Hofkapellmeister ist diese Zeit nicht vorbeigegangen, nun zieht es ihn dahin. Auf dem Striezelmarkt angelangt, gerät er in einen Taumel der Gefühle. Stimmengewirr, Farbenpracht und vielfältigste Gerüche kommen ihm entgegen. Und vor allem bewundert er die Figuren und Leuchter, die zahlreiche Handwerker aus dem Erzgebirge feilbieten. Hier und da erlauscht er eine volkstümliche Melodie. Kurzum, wir begegnen in Schütz musikalischen Ausdeutungen der Advents- und Weihnachtszeit jener Fülle an Emotionen, Farben, Anschauungen, handwerklichen Techniken, Ausschmückungen und geistigen Haltungen, verbunden mit einer gewissen heiteren Hektik, wie sie diese Zeit selbst alle Jahre wieder bereithält. Wenn wir uns nun der Weihnachtshistorie und den anderen Werken des Konzertes etwas detaillierter zuwenden, muss zu Beginn eine bemerkenswerte Passage aus dem Nachwort der Weihnachtshistorie besprochen werden. Misstraute Schütz auf seine alten Tage seinen Mitmenschen und Zeitgenossen? Zu diesem Schluss könnte man zumindest beim Blick auf die Publikationsstrategie seiner Weihnachtshistorie kommen, die er in der ersten Fassung 1664 in den Druck gab, nachdem sie bereits 1660 auf Initiative seines Landesherrn Johann Georg II. Erstmals erklang. Mittlerweile 79-jährig war Schütz nämlich offensichtlich der Überzeugung, nur herausragende fürstliche Kapellen könnten den musikalischen Anforderungen seines Werkes gerecht werden. Aus diesem Grund gab er lediglich die Evangelistenpartie und die Texte der sogenannten Intermedien in den Druck. Im erwähnten Nachwort, das nicht von Schütz selbst, sondern vermutlich vom Dresdner Musiker Alexander Hering stammt, wird die Begründung dafür geliefert, wenn es heißt, Zitat, dass der Autor derselben Intermedien in Druck herauszugeben dahero Bedenken getragen hat, alldieweil er vermerket, dass außer fürstlichen, wohlbestellten Kapellen solche seine Interventionen schwerlich ihren gebührenden Effekt anderswo erreichen würden. Zitat Ende. Nur mit Bewilligung des betagten Hofkapellmeisters und gegen Gebühr konnten die fehlenden Noten bei Sebastian Knüpfer in Leipzig und Alexander Hering in Dresden bezogen werden. Diese Szene aus der Frühgeschichte des Copyright belegt nicht nur, dass Bewusstsein Schütz für den Wert seiner Werke und die Fürsorge hinsichtlich der Aufführungspraxis, und es ist nicht nur Ausdruck des besonderen Wertes, den Schütz selbst dieser Komposition bemaß, sondern natürlich erregen dadurch diese Intermedien der Weihnachtshistorie umso mehr die Aufmerksamkeit des damaligen und heutigen Musikers und Hörers. Wie die kunstvoll geschnitzten erzgebirgischen Weihnachtsfiguren, die er möglicherweise eben auf dem Striezelmarkt bewunderte, entwirft Heinrich Schütz 8 charakteristische Personen und Personengruppen, die die Handlung der Historia der Freuden und gnadenreichen Geburt Gottes und Mariensohn Jesu Christi unseres einigen Mittlers, Erlösers und Seligmachers vorantreiben. So übrigens der originale Titel dieses Werkes. Da ist zunächst der verkündigende Engel, begleitet von 2 Violetten, die meist als Gamben gedeutet werden. Begibt man sich auf die Suche nach Bildern und Figürlichem in Schütz Musik, so können die beiden Gamben durchaus als Flügel des Engels begriffen werden. Vor allem die musikalische Pendel- und Schwebefigur, mit denen die Engelintermedien beginnen, legen diese Deutung nahe. Im zweiten Intermedium wird die gleichsam intime Verkündigungsszene in ekstatische Freude und klangliche Opulenz gesteigert, wenn die Menge der Engel die Szenerie betritt. Doch der komponierte Flügelschlag, wenngleich spürbar dynamisiert, verbindet diese nächtliche Szene mit der Charakterisierung des Engels im ersten Intermedium. Und vielleicht entsteht beim heutigen Hörer sogar eine klangliche Verbindung zum Sanctus in Bachs H-Moll-Messe mit seinen charakteristisch vertonten Flügelschlägen. Geradezu volkstümlich sind die Hirten gezeichnet. Ihr Gruppengespräch ist von einer gewissen Schlichtheit und klaren Hierarchie geprägt. Einer gibt einen Gedanken ein, lasset uns nun gehen gen Bethlehem, und alle scheinen sich diesem kopfnickend anzuschließen. Vor allem ist es aber die Klangfarbe der 2 Blockflöten und des Fagotts, die diesen Akteuren ein eindeutiges, klangliches Profil verleihen. Mit Würde schreiten dann die Weisen aus dem Morgenlande heran. Ihre Gravität im Verhältnis zu den Hirten ist zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass nun statt 2 Alti und einem Tenor, wie bei den Hirten, 3 Tenöre zu vernehmen sind. 2 Violinen lassen jenen Stern am Himmel erstrahlen, der als Motiv und Motivation die Fremden leitet. Ungewöhnlich und gleichzeitig eben in eine logisch-organische Klangfarbenregie eingebettet ist schließlich Schütz' Zeichnung der Hohenpriester und Schriftgelehrten. 2 Posaunen und 4 vokale Bässe erzeugen eine dunkel-konspirative Szene, die nichts Gutes verheißen kann. Und dann, im Intermedium 6, erstrahlen plötzlich fanfarenhafte Töne, für die Schütz Clarin vel Cornettino, also Trompete oder Zink, vorsieht. Im Konzert heute sind es Zinken, die den herrschsüchtigen Auftritt von Herodes ankündigen. Die zahlreichen Verzierungen des Gesangsparts sind nicht nur charakteristischer Schmuck einer königlichen Figur, sondern vielleicht auch deren Karikaturisierung als selbstverliebter Potentat. Neben diesen Figuren des Schützschen Krippenspiels lässt eine weitere Rolle das Werk erst zur Historia, zur Geschichte werden. Die Rede ist vom Evangelisten als dem deutenden Erzähler. Schütz hat ziemlich klare Vorstellungen von diesem Amt. Zitat: Und wird der verständige Direktor zu des Evangelistenpartei eine gute, helle Tenorstimme zu erwählen und gebrauchen wissen, von welcher die Worte, ohne einige Taktgebung mit der Hand, nur nach der Mensur einer vernehmlichen Rede abgesungen werden mögen. Es kann gar nicht überschätzt werden, welche zentrale Rolle der Evangelist bei Schütz einnimmt. Der Evangelist verkörpert wie kein anderer die Idee der sprachgebundenen Musik. Und immer wieder weist Schütz darauf hin, dass der Evangelist klar und verständlich erzählen und ja predigen soll. Umso auffälliger sind dann natürlich jene Momente der Ausschmückung innerhalb der Evangelistenpartie. Nicht ohne Humor ist es, wenn der Erzähler bei dem Wort Stern exakt die 16-Verzierung der 3 Weisen nachahmt. Besonders bemerkenswert ist jene Passage, die vom Kindsmord des Herodes erzählt. Hier gibt der Evangelist kurzfristig jegliche emotionale Distanz auf und beweint selbst in entrückter Harmonik und schmerzhafter Chromatik an der Seite von Rahel ihre Kinder. Wenn wir bedenken, dass Schütz selbst seine Kinder, seine Frau, viele Verwandte und Weggefährten zu Grabe tragen musste, könnte man in dieser kleinen Szene auch eine Spur von Schütz selbst erblicken. Hier erinnert sich ein betagter Mann an die Leidenskapitel seines eigenen Lebens. Schütz lässt mit diesem epochalen Werk und dem farbenreichen Figurenspiel die Weihnachtsgeschichte derart plastisch und regelrecht greifbar erscheinen, dass wir es bei der Weihnachtshistorie mit einem Höhepunkt der Verlebendigung von Worten durch Musik zu tun haben. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Musik und ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Vielen Dank, alles Gute, Ihr Oliver Geißler.